Was für eine Freude, die Kinder zu sehen. Wunderbar, wunderschön. Die Kirche hat eine wunderbare Einleitung gemacht. Unabgesprochen würde ich das Ganze ein bisschen vertiefen. Genau um das würde es gehen, was sie schon angesprochen hat. Sie hat auch schon ein bisschen einen Teaser gegeben zu dieser Serie, wo wir drin stehen, in Esra. Und ich weiss nicht, wie ihr sagt, wer schaut für euch Serien? Also dürft ehrlich sein, du musst es nicht aufschreiben oder so. Genau. Und eigentlich an der Serie liebe ich das. Am Anfang so einen Teaser, was bisher geschah. Immer gerade dann, wenn man schon eine Woche wieder dazwischen hat, hilft es ihm, irgendwo wie warm zu werden, in der Geschichte und wie einzutauchen in das, was war. Und es gibt auch Leute, die steigen heute ein, in Folge 6, Kapitel 6. Darum mache ich nochmal ein bisschen einen Teaser. Und zwar haben wir hier den Wecker. Einige kennen ihn noch vom ersten Gottesdienst. Und zwar war es so, dass Gott den Kyros hat erweckt. Gott hat eingegriffen. Gott hat das Herz von dem weltlichen Kyros bewegt. Und er hat beibset. Er ist aufgeweckt und ist dem Ruf nachgefolgt. Und hat gesagt, hey, liebes Volk Israel, geht zurück. Baut mir den Tempel vom Herr auf. Das ist so das, was hat angefangen hat. Wunderbare Geschichte. Dann ist das Interessante, ein zweiter Punkt war, dass das Volk aus der Gefangenschaft von Babylon zurückgegangen ist nach Jerusalem. Und das Erste, was sie gemacht haben, noch bevor sie hier angefangen haben, den Tempel aufzubauen, war, sie haben den Altar aufgebaut. Sie haben gesagt, Gott kommt zuerst. Wir wollen ihn anbeten von ganzem Herzen. Wir wollen unser Vertrauen ganz auf Gott setzen. Und der Altar ist immer ein prophetisches Bild auf das Kreuz. Auf das, was Jesus Christus hat da am Kreuz auf Golgatha. Dass er zahlt mit seinem Leben zur Vergebung von unseren Sünden, damit wir leben können, damit wir in Gemeinschaft mit ihm sein können. Das war so der zweite Teil in Esra 3. Und etwas, das auch immer wieder ist gekommen. Oh, wow, wow. Was ist jetzt? Wer hat mir jetzt das verstellt? Wie muss ich jetzt das einstellen? Ah, Speak. Eine Sirene hat es auch noch. Die geht nicht. Oder das war vielleicht das. Gott sprach, baut dem Tempel des Herrn. Also die Propheten sind aufgestanden und haben hineingewirkt. Und das ist das, was eigentlich in Esra 5 ist passiert nach dem Widerstand. Und so sind wir jetzt gerade im Kapitel 6, wo sich plötzlich wieder etwas bewegt, wo plötzlich wieder etwas passiert. Und nämlich geht der Bau weiter nach vielen Diskussionen mit den Behörden. Und ich finde es nur interessant, dass man schon in Esra Diskussionen hat mit den Behörden. Und es gibt dort so einen Schreibwechsel, oder? Also in Esra 4 haben Widersacher, Judas und Benjamin, haben sogar Leute bestochen, königliche Ratgeber. Sie haben offiziell Beschwerden eingereicht. Also sie haben gesehen, hey, sie haben eine Anklage gemacht, dass die Juden dort wieder angefangen haben zu bauen. Und die Anklage ist untersucht worden, wie man das so macht auf Ämter. Und tatsächlich hat man Hinweise gefunden, dass es Aufstände hat gegeben. Und dass der König damals dann gesagt, ja, das stimmt, das Volk, das könnte Aufstände vorbringen. Und so ist ein Baustopp verordnet worden. 16 Jahre Baustopp. Und dann ist eben das Wort von den Propheten Haggai und Zacharia gekommen. Und sie haben einfach wieder angefangen weiterzubauen nach 16 Jahren. Und jetzt ist natürlich so gewesen, ist wieder einer gekommen, der gesagt hat, ja, also hallo, wieso baut ihr jetzt einfach plötzlich weiter? Was macht ihr da? Und jetzt lesen wir 12 Verse in Esra 6, Verse 1 bis 12. Was da passiert. Darauf ließ Darius in den Archiven nachforschen, in denen die Urkunde des Reiches aufbewahrt wurden. Schließlich fand man in der Festung der Sommerresidenz Ekbatana in der Provinz Medien eine Schriftrolle mit folgendem Inhalt. Im ersten Regierungsjahr ordnet König Kyros an, den Tempel in Jerusalem an seinem früheren Ort wieder aufzubauen, damit dort Opfer dargebracht werden können. Er soll 30 Meter hoch und 30 Meter breit sein. Die Mauern sind abwechselnd aus 3 Schichten Quadersteinen und einer Schicht Balken zu errichten. Die Kosten trägt das persische Königshaus. Die goldenen und silbernen Gegenstände, die Nebukadnezar aus dem Tempel in Jerusalem geraubt und nach Babylon mitgenommen hat, sollen zurückgebracht werden, jeder an seinen alten Platz. Da schickte Darius eine Antwort nach Juda. An Tattenai, den Statthalter über das Gebiet westlich des Euphrat und den Shetar Bosnai mit ihren Beraten, unternehmt nichts gegen den Bau des Tempels. Der Statthalter und die führenden Männer von Juda sollen ihn ungehindert an seinem früheren Platz errichten. Ich befehle euch, dass ihr den verantwortlichen Juden bei ihrer Arbeit unterstützt. Erstattet ihnen die Baukosten aus den Abgaben, die in den Gebieten westlich des Euphrats erhoben werden. Zahlt die Beträge pünktlich aus, damit die Arbeiten zügig vorangehen. Den Priestern in Jerusalem sollt ihr Tag für Tag alles liefern, was sie nach ihren eigenen Angaben zum Brandopfer für den Gott des Himmels benötigen. Junge Stiere, Schafböcke, Lämmer, Weizen, Wein, Salz und Öl. Seid dabei nicht nachlässig. Es geht sogar noch weiter, dass er sagt, hey, und die sich dem Befehl nicht unterordnen, die nicht mithelfen, dass der Tempel gebaut werden, die werden bestraft. Das ist nicht das, was im Vers 10 bis 12 noch steht. Wow, was für ein Text. Was für eine Geschichte, was für ein Eingreifen Gottes. Wieder so ein Moment, wie Krieger gesagt, wow, Gott wirkt, Gott ist da, Gott ist gegenwärtig. Zeit zum Feiern, Zeit zum Bauen. Ungehindert sollen sie bauen. Die Kosten tragen sogar die Perser. Stellt euch mal vor, wir in unsere Baubewilligung, die noch ein bisschen stockt aktuell, wo plötzlich der Kanton sagt, und wir zahlen euch das. Was für eine geniale Sache wäre das. Und wir zahlen es euch nicht einmal, sondern wir schicken noch Leute von der Gemeinde, die euch kommen, können helfen. Wir haben die angestellt für das zu bauen und die Wege gut zu machen. Crazy eigentlich. Aus den Steuern unterstützt worden. Wenn Gott etwas will, wenn Gott redet, dann bedeutet sein Reden auch sofort sein Handeln. Er ist mächtig. Er verändert Herzen. Und dann geht es plötzlich schnell. Und jetzt merken wir, jetzt sind die 16 Jahre Baustopp gewesen und jetzt innerhalb von 4 Jahren wird der Tempel komplett fertig gebaut. Ich habe mir die Frage gestellt, vor allem, warum 16 Jahre Baustopp? Warum waren die 16 Jahre Pause? Warum ist es denn nicht einfach so weitergegangen, wie schon der Kyros hat eingegriffen und man hat gemerkt, wow, jetzt ist Gott am Werk. Und nachher kommt einfach 16 Jahre Baustopp. Ich bin ihm ein bisschen nachgegangen, habe mir ein bisschen Gedanken gemacht, weil eigentlich wäre es doch einfach gewesen. Sie haben ihnen gesagt, ja, ihr dürft hier nicht bauen. Es hätte doch einfach jemand aufstehen und sagen, nein, wir dürfen hier bauen. Der Kyros hat uns den Befehl gegeben. Wieso hat das niemand gemacht? Wieso ist das nicht passiert? Ich weiß es auch nicht. Vielleicht sind sie so dermassen eingeschüchtert worden von diesen Widersachern, wie wir so lesen, dass sie gesagt haben, nein, wir schaffen das nicht, wir haben Angst. Vielleicht sind Gottes Zeitpläne einfach anders. Vielleicht hat Gott auch prüfen, ob sie es jetzt wirklich ernst meinen mit dem Altar, mit dem Kreuz, mit voll Gott ins Zentrum setzen. Vielleicht hätten sie auch einfach die, die da im Anfang haben gesagt haben, sie würden gerne mitbauen, sollen mitbauen. Und das hat Gott nicht gefallen. Wir wissen es nicht. Aber es gibt Hinweise. Wieder von den Propheten, die sagen, baut dem Herrn sein Haus. Und wir lesen, die es im Bibellesenplan haben gesehen, gerade in Haggai 1:1-8. Im zweiten Regierungsjahr des persischen Königs Darius am ersten Tag des 6. Monats empfing der Prophet Haggai vom Herrn eine Botschaft für Zerubabel und Jeschua. Zerubabel, der Sohn von Shealtiel, war der königliche Bevollmächtigte für die persische Provinz Juda und Jeschua, der Sohn von Jozadak, war Hohepriester. Im Auftrag des Herrn sollte Haggai verkünden. So spricht der Herr, der allmächtige Gott. Dieses Volk behauptet, die Zeit sei noch nicht gekommen, den Tempel des Herrn wieder aufzubauen. Aber warum ist es für euch selbst an der Zeit, in Häusern mit getäfelten Wänden zu wohnen, während mein Haus noch immer in Trümmern liegt? Boom. Ich, der Herr, der allmächtige Gott, fordere euch auf, denkt noch einmal darüber nach, wie es euch geht. Ihr habt viel Saat ausgesät, aber wenig geerntet. Ihr esst und werdet nicht satt. Ihr trinkt und bleibt durstig. Was ihr anzieht, wärmt euch nicht. Und das sauer verdiente Geld rinnt euch nur so durch die Finger. Darum sage ich, der Herr, der allmächtige Gott, begreift doch endlich, warum es euch so ergeht. Steigt hinauf ins Gebirge, schafft Holz herbei und baut den Tempel wieder auf. Daran habe ich Freude, so ehrt ihr mich, den Herrn. Krasse Wort von Gott. Und wir merken, das Anliegen ist irgendwo wie versandet. Das Anliegen, Gott im Zentrum zu haben. Am Anfang waren sie begeistert und gesagt, ja, jetzt wollen wir bauen. Gott ist mit uns. Dann plötzlich haben sie gemerkt, ja, jetzt sind wir ja wieder zurück. Wir sind ja nicht mehr im Exil. Jetzt geht es uns ja wieder gut. Jetzt sind wir wieder da. Und ihre Not war plötzlich nicht mehr so gross wie vorher. Und so ist plötzlich das Anliegen versandet. Und sie haben angefangen, ja, jetzt können wir ja nicht den Tempel bauen. Also kommt, dann machen wir doch das. Schönes Wändchen in unserem Hütchen. Sie haben sich um die getäfelten Wände gekümmert. Sie haben sich um ihr eigenes Reich gekümmert. Sie haben ihren eigenen Tempel sozusagen aufgebaut. Und nicht den Tempel von Gott. Als ich das gelesen habe, ist es mir schon ein bisschen kalter Rückgang. Weil es schon ein Wort auch für unsere Zeit sein könnte. Wie schnell kümmern wir uns um unsere Anliegen, um zu schön wohnen? Vielleicht sind bei dir die getäfelten Wände, andere Prioritäten, einfach Sachen, die wichtig sind, die eigentlich gar nicht, oder die in uns viel Raum einnehmen, aber gar nicht so wichtig wären. Dass wir auf uns selber setzen. Aber sind wir nicht oft auch so unterwegs, dass wir alles investieren in unser Haus, in unser Hobby, in unseren Job, in das gute Anstehen von den Leuten oder in irgendetwas anderes. So sagen wir nicht oft, ja, die Zeit ist halt noch nicht gekommen. Morgen kann ich dann. Die Zeit ist noch nicht gekommen. Vielleicht dann nächstes Jahr. Vielleicht dann später. Morgen kann ich dir Gott Danke sagen. Aber zuerst muss ich mal meine Arbeit erledigen. Wenn dann die intensive Zeit vorbei ist von der Kleinkinderphase, wo wir jetzt drinstehen, dann kann ich dann wieder. Und so schnell versandet das Anliegen von Gott und rückt den Hintergrund, wie es wahrscheinlich hier auch war. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das der Grund war, warum die 16 Jahre Baustopp. Aber sehr schön zu sehen ist, dass es eben nicht dort bei diesen 16 Jahren ist geblieben, sondern das auf das Wort der Propheten ist das Volk wieder aufgestanden und gesagt, so, und jetzt nehmen wir es ernst. Jetzt bauen wir den Tempel. Haggai 1,14 sehen wir wieder etwas Gleiches passiert. Dort steht, der Herr erweckte den Geist Zerubabel, Jozadak und den Geist des ganzen Volkes. Also Gott hat wieder eingegriffen, hat es latschädern und sie haben nicht auf Schlummern gedrückt, sondern sie haben dem Auftrag gefolgt. Du hast angefangen, wieder den Tempel zu bauen. Da beschlossen Esra 5,2 Zerubabel, der Sohn von Shealtiel und Jeschua, der Sohn von Jozadak, den Bau des Tempels in Jerusalem wieder aufzunehmen. Die beiden Propheten unterstützten sie dabei. Und das war ein Wendepunkt in der Geschichte. Es ist wieder so ein Wendepunkt passiert und es steht nach Esra 5, das Auge ihres Gottes war wieder über ihnen. Also Gott hat wieder eingegriffen und gewirkt. Wo kannst du vielleicht in deinem Leben oder wo ist es dran, in deinem Leben aufzustehen und zu sagen, hey, jetzt machen wir einen Wendepunkt. Einen Wendepunkt nicht weg vom Kreuz, sondern zum Kreuz her. Zu Gott her und sagen wir, jetzt setzen wir Gott wieder ins Zentrum und sagen, es ist schon gut, schön zu wohnen, aber es soll nicht das Wichtigste sein, die getäfelten Wände. Sondern wir bauen in den getäfelten Wänden sein Reich vielleicht. Und dann kommt die schöne Geschichte, dass der Tempel ist vollendet worden, Esra 6, nach 4 Jahren, 14 bis 16. Ich lese euch auch das heute immer viel Bibeltext, aber das ist gut so. Ihr dürft gerne mitlesen oder ja so hier zum Teil eingeblendet. So konnten die Juden ungehindert weiterbauen. Sie kamen schnell voran und die Propheten Haggai und Zacharia, der Enkel von Ido, ermutigten sie dabei. Sie vollendeten den Tempel, wie es der Gott Israels befohlen hatte. Der persische König Kyrus und Darius hatten ihren Auftrag dazu erteilt. Auch Artaxerxes unterstützte später die Juden im sechsten Regierungsjahr von König Darius. Am dritten Tag des Monats Adar wurde der Tempel fertiggestellt. Die Priester, die Leviten und alle übrigen Israeliten, die aus der Gefangenschaft heimkehrten, waren, feierten voller Freude das Fest der Einweihung. Also sie ist tatsächlich geschafft, der Tempel ist gebaut worden, sie haben ein Fest gefeiert, es sind gute Zeiten gekommen. Interessant an dieser Stelle ist, wir kommen nochmal ganz kurz auf die Stimme der Propheten zurück. Oder Jeremia hat gesagt, ändert euer Leben, sonst würde ich euch von hier vertreiben und werdet ihr 70 Jahre in der Gefangenschaft leben. Und jetzt interessant ist, Jeremia hat das gesagt, ich gebe euch noch eine Bibelstelle zum Nachlesen, viele Jahre vorher, Jeremia 25,11 oder Jeremia 19,10. Und jetzt ist interessant, er sagt, er hat 70 Jahre, wenn ihr mir nicht treu seid oder wenn ihr euch von uns abwendet, werdet ihr in der Gefangenschaft sein. Und wir haben schon gehabt, dass es von 605 Jahren vor Christus, wo sie deportiert wurden nach Babylon, bis sie wieder zurückgekommen sind, 70 Jahre. Aber interessant ist auch, wenn man anschaut, von dem Jahr, wo der Tempel komplett ist zerstört worden, zu dem Jahr, wo wir jetzt hier in Ezra 6 werden, sie sagen und schreiben wieder 70 Jahre. Wow, Gott hat es im Griff. Er hat Zeit im Griff. Und wenn er wirkt, dann wirkt er so, wie er will. Und das ist genial. Jetzt der Tempel. Der Tempel möchte ich ein bisschen genauer mit euch anschauen heute. Jetzt ist er fertig. Jetzt ist er da. Was hat der Tempel für eine Bedeutung? Es ist der Wohnort Gottes. Der Ort der Gegenwart Gottes. Weil Gott mit uns sein will. Gemeinschaft mit uns haben. Und es zieht sich durch die Bibel wie einen roten Faden. Dass man wie sieht, hey, das ist Gottes Anliegen seit eh und je. Dass er mit uns wohnen will. Wir sehen das zum Beispiel schon ganz am Anfang im Paradies. Wo Gott den Mensch hat geschaffen und hat gesagt, hey, ich will mit euch wohnen. Ich will mit euch unterwegs sein. Ich will Beziehung, Nähe zu euch haben. Dann ist es weitergegangen. Oder vielleicht kann man schon eine kleine rote Linie von guten und schlechten Zeiten auch nennen. Der Mensch war ungehorsam gewesen. Und Gott hat sich abgewendet und ist von ihm weg. Und dann gibt es so eine Linie, und wir kommen zu einem zweiten Punkt. Gott hat sich wieder zugewendet. Oder die Menschen haben sich wieder Gott zugewendet. Und dann hat er gesagt, und ich will wieder unter euch wohnen. Ich will bei euch sein. Und dann lesen wir von der Stiftshütte. Dass Gott die Stiftshütte hat gebaut und hat gesagt, ich will wieder unter euch wohnen. Ich will mit euch sein. Das ist sein grosses Anliegen, seit eh und je. Und das Interessante ist, in 2. Mose 40, 34, da steht, da bedeckte die Wolke die Stiftshütte und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Da kommt jetzt die Herrlichkeit, die Gegenwart Gottes in das Zelt. Und über das Zelt. Und das hebräische Wort, dort ist Kavod. Und das bedeutet schwer sein. Also, das ist nur interessant. Es meint, es hat Gewicht, es hat Bedeutung, es hat Würde, es hat Majestät. Also, Gottes überwältigende, gewichtige, offenbarte Gegenwart ist dort gekommen. Hier ist der Kavod sichtbar geworden, die Herrlichkeit sichtbar geworden, in der Wolke, in Feuer, in Feuersäulen. Überwältigend und nicht kontrollierbar kommt die Gottes Gegenwart her. Und es geht darum, auch die Stiftshütte als Ort, wo Gott mit uns wohnen will. Sie bedeutet Wohnung, Haus vom Herr. Zelt der Zusammenkunft, Zelt der Begegnung. Also Gott will mit uns wohnen, er will mit uns zusammen sein. Er will wirklich so Gottes Gegenwart, dass sie bei uns zugänglich ist. Das tönt. He? Gottes Gegenwart, Gottes Herrlichkeit. Und er will, dass wir mit ihm dort drin sind. Und leider sehen wir auch wieder dort. Es ist nach der Stiftshütte nicht fertig gegangen. Und das Volk hat sich wieder abgewendet. Oder Gott hat sich wieder abgewendet. Und wieder ist so eine Linie gekommen. Und was haben sie dann gebaut? Richtig. Der Tempel. Ein bisschen grösser als die Stiftshütte. Haben sie da den Tempel gebaut, weil Gott wieder gesagt hat, ich will unter dem Volk wohnen. Ich will dort sein. Und auch interessant ist auch dort wieder, wenn wir wie lesen, der Tempel ist der Wohnort von der Herrlichkeit Gottes oder von der Gegenwart Gottes unter dem Volk. In der Stiftshütte sehen wir sogar noch, wie die Gegenwart ist mitgezogen, mit ihnen ist gegangen. Nicht nur an einem Ort ist sie, jetzt kommt sie wieder in den Tempel. Da erfüllte die Herrlichkeit des Herrn des Hauses, das Haus des Herrn. Und dort auch wieder Herrlichkeit gehabt. Die Herrlichkeit ist in den ersten Tempel reingekommen. Und das war eine gewaltige Geschichte von Gottes Gegenwart, die dort ist sichtbar wurde. Natürlich war im Tempel oder Altar, wo wir in Ezra 3 haben angeschaut, wo ja auch der Ort ist von der Begegnung mit Gott. Von der Begegnung mit Gott zwischen Gott und Mensch. Aber auch der Ort von der Versöhnung, Vergebung. Durch das Opfer, durch die Hingabe. Der Tempel ist aber auch ein Ort vom Festfeiern. Ich weiß nicht, ob sie Einsegnungen gefeiert haben. Mal, ich kann es gar nicht genau wiedergeben, wie sie das nach 7 Tagen haben sie alle im Tempel helfen mir Beschneidung gemacht. Und sie haben gefeiert als Familie. Es war ein Ort vom Festen. Also die Juden können festen. Sie haben das Passafest gefeiert als Erinnerung vom Auszug aus Ägypten. Sie haben das Laubhüttenfest. Und das Passafest kommt eigentlich hier. Nachher haben sie das sogar gefeiert, das Laubhüttenfest, als Erinnerung, wo sie in der Wüste sie unterwegs waren und Gott sie hat verfolgt und sie eben in auch so Zelt gewohnt. Aber es war auch ein Ort, der Tempel von der Bundeserneuerung, wo die Tora, die ersten 5 Bücher Mose, sie vorgelesen wurden, die väterliche Weisungen, die 10 Gebote, wo sie wirklich dort immer wieder daran erinnert wurden und auch aufgerufen sie wurden, zu sagen, hey, kehret um. Wendet euch Gott zu, kommt zu mir. Gottes Wunsch ist, mit uns zusammen zu wohnen, dass Gottes Gegenwart da ist, dass wir ihm dürfen begegnen. Es geht nach weiter, und ich baue jetzt dort nicht einen zweiten Tempel, sondern sie sind machen nochmal einen Bogen, sondern sie sind nochmal wie weggegangen und sind wieder zurück zum Tempel gekommen und haben jetzt eben wieder hier den Tempel vollendet. Das war wieder ein Moment, wo sie nahe an Gottes Herz waren. Aber interessant sehen wir in Ezra 3, 1 bis 12, Ezra 3, 12, da steht etwas über den Tempel. Doch während die einen vor Freude jubelten, weinten die älteren Priester, Leviten und Zippenoberhäupter laut, denn sie hatten den ersten Tempel noch gekannt. Sie sind zurückgekommen und da ist der Tempel zerstört worden und es war ein Schütterhaufen gewesen. Und sie haben gerannt, sie haben geschrauen. Die einen haben gejubelt, weil sie gesagt haben, yes, jetzt bauen wir endlich den Tempel. Und die anderen haben geschrauen und gerannt, weil der Tempel nicht da war. Und zwar die Leute, die der erste Tempel hier erlebt. Und wisst ihr, was die hier erlebt? Die haben die Kavod-Herrlichkeit erlebt. Die haben Gottes Gegenwart in diesem Tempel erlebt. Und darum haben sie gerannt und gesagt, hey, wir stehen hier vor einem Trümmerhaufen. Und jetzt ist er wieder aufgebaut worden und wir lesen leider nie davon, dass im zweiten Tempel die Kavod-Herrlichkeit ist gekommen. Aber was wir wissen ist, dass der Mann, der Gottes Herrlichkeit trägt, selber in den zweiten Tempel rein ist. Und er als Person, als Sohn von Gott, Gottes Herrlichkeit uns auf Erden hat gezeigt. Johannes 1 steht, dass Gott ist Mensch geworden und unter uns hat gewohnt. Er wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Und jetzt das Interessante im Griechischen, das Wort es, ja, ich kann nicht so gut Griechisch, Eskenosen, da Theologiestudenten können wir es dann besser wiedergeben. Und wisst ihr, was das heisst? Zelten. Gott zeltete unter uns. Also er ist hierher gekommen und gesagt, ich will unter euch wohnen. Und jetzt schicke ich meinen Sohn, der die Herrlichkeit trägt. Und ich mache Gottes Herrlichkeit sichtbar. Und wir haben die Herrlichkeit Gottes durch Jesus Christus wie gesehen. Also er hat den Tempel erfüllt. Und hier in Jesus sehen wir da symbolisch, die Herrlichkeit ist sichtbar geworden. Die Herrlichkeit ist uns wieder nachgeholt, weil Gott mit uns will sein. Und so ist auch Jesus zum Tempel geworden. Er sagt, wir reissen den Tempel ab, aber ich baue ihn wieder auf. Er ist das Bild von dem Tempel. Und die Gegenwart Gottes hat in ihm gewohnt. Und er ist das sichtbare Bild vom unsichtbaren Gott. In ihm lebt die ganze Herrlichkeit Gottes. Ganze Fülle Gottes liebhaftig. Kolosser 2,9. Und wisst ihr, auch dort, wie Herrlichkeit vorkommt, die Herrlichkeit, die Jesus hat gezeigt auf Erde, wenn man in der Septuaginta geht, nachschauen, das ist das Wort Doxa. Und Septuaginta ist die Übersetzung vom Hebräischen im Alten Testament ins Griechische. Also die Septuaginta ist in Griechisch. Und dort bei dieser Stelle, die wir heute gelesen haben, von Herrlichkeit kommt Doxa. Also das ist die Verbindung von Doxa zu Kavod. Also Jesus Christus macht Gottes Herrlichkeit sichtbar und jetzt immer kommt plötzlich eine ganz neue Dimension dazu. Und dann geht es auch weiter. Es ist nicht nur Jesus. So gleich sehen wir natürlich auch hier, dass Menschen sich von Jesus abwenden und dass wir wahrscheinlich auch immer mal wieder Gottes Herrlichkeit mehr erleben als andere Mal. Und gleichzeitig merken wir, dass hier da Gottes Herrlichkeit ganz weit ist angekommen und plötzlich hier da ist und gleichzeitig auch noch nicht ganz vollendet. Und zwar sagt er dann, ihr seid der Tempel. Wisst ihr denn nicht? Wisst ihr denn nicht, wo haben wir es? Dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt. Also Jesus hat Gottes Herrlichkeit sichtbar gemacht. Und dann sagt er, und jetzt wohne ich in den Gläubigen. Jetzt seid ihr der Tempel. Ihr, die mit Jesus unterwegs seid, ihr seid das Licht, ihr seid auch, widerspiegelt auch Gottes Herrlichkeit. Und es ist euer Auftrag, Gottes Herrlichkeit zu widerspiegeln. Also der Tempel ist plötzlich, Jesus ist plötzlich der Tempel gewesen und plötzlich seht ihr, und jetzt seid ihr, der Tempel, die Herrlichkeit Gottes, ihr tragt die Herrlichkeit Gottes. Und gleichzeitig glaube ich eben immer noch, dass es eben auch hier manchmal in unserem Glaubensleben so Situationen gibt, wo es mega gut ist, wo wir mega nahe sind, aber Situationen, wo wir vielleicht uns auch weiter weg fühlen, ob wir uns abwenden, aber sich auch Gott vielleicht ein bisschen abwendet von uns, weil wir noch nicht in der vollkommenen Herrlichkeit sind. Und dann kommen wir zum dritten oder zum letzten Tempel eigentlich. Die Wohnungen im Himmel, das Zelteln im Himmel, Offenbarung, Johannes 7,15 steht, und der auf dem Thron sitzt, wird über ihnen wohnen. Wörtlich, er wird sein Zelt über ihnen aufschlagen. Also das ist der Höhepunkt dann in Offenbarung 21,3. Siehe die Wohnungen, das Zelt Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen. Und dort wird es dann keine so Bögen mehr geben, sondern dort ist es dann vollendet, dort werden wir dann immer sein. Und so sehen wir irgendwie die rote Linie, wo wir uns manchmal von Gott abwenden, aber wo halt sozusagen auch hier, wo zwar Jesus durch den Geist in uns wohnt, den wir vielleicht auch nicht immer gerade so erleben, wie alles Jubel, Trubel, Disco-Kugel ist oder Friede, Freude, Eierkuchen, wie auch immer ihr wollt nennen. Und zwar, weil wir hier immer noch in diesem Spannungsfeld wie leben, von sowohl als auch. Gottes Herrlichkeit ist sichtbar worden, aber noch nicht vollendet. Und so gibt es auch heute in unserem Glaubensleben, wie eigentlich, ja, gesehen, das ist eigentlich die Zusammenfassung von der Kriege, ihrer Einleitung, wie wir so hoch und tief in unserem Leben erleben. Manchmal wenden wir uns vielleicht bewusst ab. Das heisst nicht, dass wir die Verbindung zu Gott hier verloren. Aber manchmal zeigt sich auch Gott nicht so, wie wir uns das vorstellen. Manchmal ist es auch ein Aushalten auf Erde, weil wir noch nicht im Himmel sind. Aber eines Tages wird es die rote Linie nehmen geben und ist die rote Linie, werden wir bei ihm wohnen. Es ist Gottes grösste Sehnsucht, unter uns zu sein, mit uns zu wohnen, in Höchst und in Tiefst. Ja, wie zeigt sich denn Gottes Gegenwart heute? Kannst du dir vielleicht die Frage mal stellen in deinem Leben? Wie erlebst du Gottes Gegenwart? Erlebst du das, was ich hier aufzeichne? Ist das real? Ich persönlich würde sagen, ich glaube, ich erlebe es oft in meinem Herz irgendwo, dass ich merke, wow, Gott schenkt mir Liebe, Ruhe, Frieden und Annahme. Bei ihm darf ich sein, meine B, muss ich nicht irgendwo etwas beweisen. Er schenkt mir Freude und Hoffnung. Und das ist, glaube ich, auch eine Auswirkung von Gottes Gegenwart in meinem Leben. Manchmal aber vielleicht auch Ehrfurcht, Respekt von dieser Kavo und Herrlichkeit, die der Mose auch geblendet hat. So fest, dass er sich hat müssen zudecken, weil es das Volk nicht hat erlitten. Es stimmt mir auch ehrfürchtig, wenn wir seine Größe und Heiligkeit bewusst machen, Gottes Gegenwart ist jetzt da. Er lebt unter uns, er ist mit uns, er lebt in mir. Manchmal zeigt sich Gottes Gegenwart stark durch sein Eingreifen, wie wir es in jeder Geschichte sehen, aber vielleicht auch in unserem Leben, wo du ein Gebet sprichst und wie merkst, wow, jetzt hat Gott wirklich gewirkt. Jetzt ist eine Situation wie verändert worden. Der Zeichen, Wunder, Heilung und Befreiung, wo sich Gott wirklich übernatürlich zeigt. Denn ein prophetisches Wort, wo Leute mir auch schon gesagt haben, wie kannst du das nur wissen? Und dann sage ich, ja, ich weiß es nicht, aber Gott hat es offenbart. Das ist Gottes Herrlichkeit. Wie zeigt sie sich in deinem Leben? Oder wie können wir ihr vielleicht mehr Raum geben in unserem Leben? Und ich glaube, es hängt stark damit zu tun, dass wir uns das bewusst machen müssen, dass Gottes Gegenwart da ist, dass er unter uns lebt. Weil das Problem ist nicht seine Gegenwart, sondern das Problem ist oft, dass wir nicht dort sind, wo er seine Gegenwart zeichnen will. Dass wir uns gar nicht bewusst sind, dass Gegenwart da ist. Weil wir so irgendwo mit unseren Gedanken sonst noch immer leben im Alltag. Weil wir so abgelenkt sind von den getäfelten Wohnungen, von all dem Unwichtigen, das zu viel Raum in unserem Leben einnimmt, dass wir gar nicht merken, Gott wäre eigentlich sogar da. Wie wäre es, wenn du am Morgen, wenn du aufwachst, einfach deine Hände ausstreckst und vielleicht auf die Bettkante sitzt oder zuerst noch das Kaffee rauslässt und auf den Sofa sitzt oder auf den Tisch sitzt und einen Moment hast, wo du sagst, danke, Vater im Himmel, für den neuen Tag, für deine Gegenwart. Danke, dass du da bist. Danke, dass du jetzt sogar hier da bist, mit deiner Gegenwart, Vater im Himmel. Und anstatt, dass wir uns zuerst von dem getäfelten Programm, das ansteht für den ganzen Tag mit Kindern, Kindergarten, Schule und weiss nicht was, alles zu bringen, so den Tag mit Gott starten. Nicht als Pflicht, sondern als Einladung. Und vielleicht zuerst das Vater, unser Bett und sagen, Vater im Himmel. Ah, oh, wie schön ist das. Vater unser. Der mächtige Gott, der sich sagt, wir dürfen ihn mit Vater ansprechen. Ist das nicht krass? Ist das nicht gewaltig? Und gibt es nicht in unserem Leben ganz andere Perspektiven, wenn wir so würden anfangen zu starten, wenn wir zuerst schnell heute die News checken, was ist jetzt da im Weltgeschehen, wer hat mir alles geschrieben über die Nacht und so weiter und so fort. Also ich glaube, so der Start in den Tag könnte unser Leben ganz fest verändern, wenn wir starten mit seiner Gegenwart und dann eben beten, wie im Himmel, so auf Erden. Und beten, Herr, dass wir Menschen können sein, die Gottes Gegenwart wie sichtbar machen. Und durch den Tag dann verbunden sein mit Gott, dass wir es eben nicht verpassen, wenn der Wecker irgendwo läutet, sondern dass wir dann aufmerksam werden und sagen, wow, Gott, was willst du mir jetzt irgendwo wie sagen? Ich glaube ganz fest, dass Gott dir und mir so Kairos-Momente schenken, vielleicht auch hier in unserem Leben, wo der Herr spricht und wir schnell heute im Moment müssen überlegen, wow, was passiert jetzt dort? Und vielleicht eben auch anders handeln, anstatt dass wir sagen, komm, jetzt tippen wieder weiter und lass mich gar nicht erwecken, weil Gott möchte auch dich und mich in unserem Alltag immer wieder erwecken. Und daran erinnern und so Kairos-Momente geben, wo sich Gottes Gegenwart ganz spezifisch zeigen will in unserem Leben. Und dann kannst du am Abend ins Bett und vielleicht darüber nachdenken, wo habe ich so Momente gehabt, wo Gott gewirkt hat. Und ihm vielleicht einfach wie danken für den Tag. Ich will zum Schluss euch noch ein Bild mitgeben. Weil das, was wir uns wünschen hier an Rheinbrücke, ist, dass sich Gottes Gegenwart zeigt. Wenn es nicht um ihn geht, um seine Gegenwart, dann können wir hier abbrechen. Wir wollen erwarten, dass wir hier eine Begegnung mit Gott haben. Dass die Kavod-Herrlichkeit manifestiert und symbolisiert wird. Hier an diesem Ort. Und zwar habe ich hier als Bild von dieser Schwere, von dieser gewichtigen, majestätischen, heiligen Kraft Gottes ein Magnet mitgebracht. Und ein Magnet ist etwas, das anzieht. Und ich wünsche mir, dass hier ein Ort ist, wo Gottes Gegenwart, und vielleicht ist das einfach mein Gebet. Vater im Himmel, zeig du deine Gegenwart hier in neuen Dimensionen, dass das hier ein Ort ist, wo wie ein Magnet ist, wo plötzlich die Gegenwart wie angezogen wird. Wo Menschen angezogen werden von deiner Gegenwart und wo wir mit dieser Gegenwart unterwegs sind und irgendwie mehr dürfen werden und irgendwie mehr zugezogen werden zu deiner Herrlichkeit, wo wir hier in Rheinbrück sind oder irgendwo sonst, dass deine Gegenwart, die so anziehend ist, wie du so bist, Jesus. Weil du die Herrlichkeit hast tragen, bist du wie ein Magnet gewesen. Und ich wünsche mir, dass wir hier ein Ort sind, wo die kraftvolle Gegenwart Gottes da ist. Aber dass die auch dort ist, wo wir sind. Und irgendwie mehr Menschen dürfen in Kontakt kommen und den Gott kennenlernen, in die Begegnung, in die Gegenwart Gottes. Weil Gott will mit uns wohnen. Lass uns gemeinsam noch einen letzten Gedanken anhören. Ich habe mir so gedacht, hey, es ist Zeit, lass uns aufstehen und in erster Linie nach dem Reich Gottes trachten. Und nicht sagen, ja, morgen kann ich das, es ist gerade nicht Zeit. Sondern, dass wir Jesus immer wieder im Zentrum haben. Oder, dass wir unsere getäfelten Wohnungen auftun, dass Menschen dort Gottes Gegenwart erleben können. Und wenn man so überlegt, mit diesen zwei Kurven, dass ich ein Mensch sein will, der sagt, lasst uns weinen, lasst uns rennen, bitten, flehen. In diesen Zeiten, wo wir Gottes Gegenwart nicht wahrnehmen. Also lasst uns schreien und sagen, hey, nein, das kann nicht sein, wenn wir hier zusammenkommen, und Gottes Gegenwart zeigt sich nicht. So wie es die Leute haben gemacht. Und gleichzeitig lasst uns juchzen, wenn wir wie sehen, wow, Gottes Gegenwart hat sich gezeigt, hier am Ort oder bei uns in der Familie. Ich würde euch wie einladen, so das Jauchzen und Weinen zu praktizieren, dass wir wie sagen, hey, wenn wir hier unten sind, abgewendet von Gott, und wenn es sich anfühlt, dass Gott so weit weg ist, dass wir rennen und bitten und flehen, Herr, zeig uns deine Gegenwart. Und gleichzeitig, dass wir es nicht verpassen, wenn wir seine Gegenwart wahrnehmen, dass wir vor ihm niederknäulen und sagen, danke Vater, hast du dich gezeigt. Und so möchte ich dich einladen, einfach in so eine Zeit von Jauchzen und Weinen hineinzukommen, egal wie du dich gerade fühlst. Wenn du hier unten bist, dann renn und dann lass aus, aber dann bitte Gott, dass er seine Herrlichkeit offenbart. Und wenn du voll hier oben bist, dann bitte, dass die Herrlichkeit Gottes noch mehr darf hineinkommen und sich manifestieren. Amen.